Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Hallo alle miteinander. Ich begrüße Sie ganz besonders herzlich zum neuen Jahr 2025. Ich hoffe, Sie hatten ein paar wunderschöne Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Und mit wem und wo und wie auch immer Sie gefeiert haben, geschah das mit Sicherheit mit reichhaltigem Essen und Naschen. Stimmt's? Truthahn mit Dominosteinen, also nacheinander natürlich. Weihnachten ist einfach ein leckeres, aber auch ein hochkalorisches Fest. Und das ist auch schön so, ein bisschen Genuss gehört ja am Ende des Jahres einfach dazu. Und dennoch werden manche von Ihnen möglicherweise Anfang diesen Jahres mal vorsichtig auf die Waage gestiegen sein, vielleicht vorsichtshalber erstmal nur mit einem Fuß, um dann erschreckt festzustellen, ach du liebes Christkind, was hast du mir denn da gebracht? Die Kilos wollte ich eigentlich nicht haben. Kann man die noch umtauschen? Und da ich, wie Sie vielleicht wissen, im Januar eines neuen Jahres immer eine Folge zur Motivation mache, habe ich mir gedacht, ich verrate Ihnen heute mal ein paar Tipps aus der Ernährungspsychologie, wie Sie einen Teil Ihrer Kilos vielleicht wieder loswerden können. Und das mache ich total gerne, denn ganz ursprünglich war ich mal Sport- und Ernährungsmediziner und habe früher Menschen diesbezüglich ein bisschen beraten. Insofern liegt mir das Thema sehr am Magen bzw. am Herzen. Aber wir machen das, ohne dass Sie eine anstrengende Diät auf sich nehmen müssen. Sie glauben, das klappt nicht? Doch. Denn wenn wir unser Gehirn durch ein paar Tricks zu unserem Verbündeten machen, dann können wir schneller satt werden, als die Chipstüte oder die Pralinschachtel leer ist. Warten Sie es ab. In dieser Folge werden wir uns mit einem Jumbo-Eimer Popcorn ins Kino setzen. Wir werden aus roten Tassen Kakao trinken, Barkeepern tief ins Glas schauen, Notre Dame und den Buckingham Palace besuchen. Wir werden einem Oberpfälzer Landwirt durch einen kleinen Trick seine Gichtanfälle reduzieren und mehrere Betrugsfälle unserer Wahrnehmung aufdecken, denen wir alle tagtäglich unterliegen. Falls Ihnen der Appetit bis hier noch nicht vergangen ist, dann kommen Sie doch am besten mit auf einen spannenden Ausflug in eine ganz besondere und faszinierende Sparte der Ernährungspsychologie. Beginnen wir doch vielleicht am besten ganz vorne, und zwar bei dem, was uns dick macht. Man sagt ja immer, einfache Kohlenhydrate in Kombination mit Fetten gingen besonders gut auf die Hüfte. Aus physiologischer Sicht ist das auch alles nicht falsch. Aber im Hintergrund dieser Diskussion gibt es noch ganz andere Faktoren, die uns dick machen. Beispielsweise die TV-Sendung, die wir während dem Essen schauen, die Größe der Tüten, aus denen wir naschen und sogar die Art des Geschirrs, auf denen Burger und Pommes liegen. Über diese Faktoren wird noch nie geredet. Sie mögen unsichtbar sein, aber sie sind dennoch real. Bei diesen Faktoren sprechen wir in der Ernährungspsychologie von sogenannten Environmental Cues, also übersetzt so viel wie Umgebungsfaktoren oder Umweltreize. Gemeint sind Beleuchtung, Musik, Raumtemperatur, die Verpackungsgröße, der Grad der Ablenkung und, wie schon gesagt, Teller und Gläser. Umgebungsfaktoren können unser Essverhalten so stark beeinflussen, dass wir durch sie ruckzuck eine Menge von 500 oder sogar 1000 Kilokalorien pro Tag mehr essen, als wir eigentlich bräuchten. Gerade hier liegt ein hochrelevantes Risiko für zusätzliche Kilos. Das Fatale ist, man merkt diesen Überkonsum gar nicht. Die Verführung zu mehr Essen durch die Umgebung geschieht nämlich heimlich und vollzieht sich weitgehend im Verborgenen. Ein paar Beispiele. Laute Musik im Hintergrund führt beispielsweise dazu, dass wir schneller essen. Ist sie dagegen angenehm leise, lassen wir uns mehr Zeit und essen auch mehr. Kältere Temperaturen im Raum lassen uns später satt werden. Kein Wunder also, dass es in Fastfood-Restaurants nie ganz gemütlich warm ist. Sogar die Farbe des Geschirrs wirkt auf unser Gefühl der Sättigung. Eine heiße Schokolade beispielsweise schmeckt uns in einer roten Tasse subjektiv am besten. Und wir neigen eher dazu, uns nochmal nachzuschenken. Und schließlich hat selbst die Beleuchtung in einem Restaurant Einfluss auf unser Essverhalten. Ein Experiment aus Florida zeigte vor wenigen Jahren, dass Probanden bei gedimmtem Licht signifikant mehr aßen, wenn sie in einem Restaurant saßen. Und war es ganz dunkel, war es sogar noch mehr. Die Probanden schätzten ihre Portionsgrößen nämlich viel geringer ein und fühlten sich erst später satt, wenn es um sie herum dunkel war. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie ein Dunkelrestaurant besuchen, falls Sie zeitgleich gerade eine Diät machen. Wenn man nicht sieht, was man isst, fehlt auch das Gefühl, wie viel man schon in sich hineingeschaufelt hat. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Es ist deswegen auch kein Wunder, dass man in einem finsteren Kino so viel Nachos und Popcorn in sich hineinschlingt. Ein kleiner Praxistipp an dieser Stelle. Bestehen Sie doch beim nächsten Kinobesuch einfach darauf, dass man das Licht für Sie anlässt. Das wird Ihnen helfen, weniger zu essen. Und ich bin sicher, die anderen Gäste haben maximales Verständnis dafür. Nun könnten Sie einwerfen, hey, Moment mal, mein Körper registriert doch, wenn ich satt bin. Ich lasse mich von der Umwelt nicht beeinflussen. Wenn mein Blutzucker hoch ist, höre ich auf mit dem Essen. Pustekuchen, so einfach ist es leider nicht. Hunger mag ein solches metabolisches Signal sein. Sättigung ist es jedoch nicht. Die Wahrheit ist, Hunger und Sattheit sind nicht nur gegenteilige Zustände. Sie sind in unserem Gehirn auch völlig unterschiedlich entwickelt. Schauen wir uns zunächst mal den Hunger an. Hunger meldet sich tatsächlich relativ zuverlässig, sobald es unserem Organismus an Energie fehlt. Fällt der Zuckerspiegel beispielsweise unter 90 oder 100 Milligramm Prozent, meldet unser Gehirn Alarm. Wir werden unruhig, fahrig und beginnen uns nach Essen umzuschauen. Sogar der Magen knurrt irgendwann. Sollten wir also den Energiemangel im Alltag übersehen, können wir ihn zumindest hören. Damit wird es praktisch unmöglich, Essen zu vergessen. Bei der Sättigung verhält sich das völlig anders. Natürlich gibt es auch ein paar Hormone, die das Gefühl von Sattheit vermitteln. Unter anderem Insulin, Leptin, Ghrelin oder GLP-1. Wir werden später noch etwas näher auf sie eingehen. Auch ein übervoller Magen kann irgendwann satt machen, denn die Dehnungsrezeptoren in der Magenwand melden dem Gehirn, hey, jetzt hör mal auf, ich bin voll. Und natürlich trägt auch der Blutzucker im Serum oder die Fette im Blut zu einer Sättigung bei. Aber ehrlich gesagt sind das alles recht schwache Signalgeber. Ob Sie 200 Milligramm Prozent Blutzucker oder 300 Milligramm Prozent Blutzucker haben, merken Sie überhaupt nicht. Und eindeutige akustische Warnsignale gibt es überhaupt nicht. Wenn Sie genug Kilokalorien zu sich genommen haben und das Blut schön gezuckert ist, knurrt da überhaupt nichts. Aus metabolischer Sicht ist Sättigung also bei weitem nicht so eindeutig wie Hunger. Wo Hunger schnell und laut schreit, meldet sich die Sättigung eher spät und bleibt verhältnismäßig still. Sie gibt allenfalls aus zweiter Reihe ein paar schüchterne Signale, aber mehr auch nicht. Also läuft man schnell Gefahr, einfach weiter zu essen, wenn man sie im Alltag überhört. Die Begründung für die unterschiedliche Signalkraft von Hunger versus Sättigung liegt vermutlich in der Geschichte des Homo sapiens begründet. Weil der Hunger bei unseren Vorfahren früher etwas recht Häufiges war, haben sich die entsprechenden Signalwege in den Hunderttausenden von Jahren perfekt entwickelt. Zu wenig zu essen konnte schließlich gefährlich sein. Ab und zu mal mehr zu essen war dagegen weniger schlimm. Es kam auch zudem vermutlich eher selten vor. Daher sind hier die Alarme auch bis heute nicht so scharf gestellt. Die Evolution konnte ja nicht wissen, dass es später mal Kentucky Fried Chicken geben würde. Wenn wir uns Hunger und Sattheit wie zwei Software-Versionen vorstellen, die unser Essverhalten steuern, dann ist der Programmcode des Hungers relativ gut entwickelt. Er hat im Laufe der Zeit viele Updates erhalten und ist auf einem relativ hochentwickelten Stand. Die Sattheit ist dagegen eher noch eine Art Beta-Version. Sie ist störanfällig und weist noch viele Fehler im Code auf. Sie kommt mit reichhaltigen Kuchenbuffets, Jumbo-Popcorn-Eimern oder XXL-Pommes-Rot-Weiß immer noch nicht gut zurecht. Erst recht, wenn wir durch unser Handy oder durch Netflix abgelenkt sind. Weil metabolische Sättigungsfaktoren vergleichsweise schwächer ausgebildet sind als metabolische Hungerfaktoren, orientiert sich unser Gehirn eher an den besagten Environmental Cues, also der Umwelt und der unmittelbaren Umgebung. Sie entscheiden maßgeblich darüber, ob und wann wir satt sind. Und wenn wir diese Faktoren nicht kennen, laufen wir auch Gefahr, auf sie hereinzufallen. Wenn wir sie dagegen kennen, können wir sie nutzen, und dazu beitragen, früher satt zu werden. Und genau darum geht es in diesem Podcast. An dieser Stelle wollen wir daher schon mal festhalten, unser Gehirn isst mit und nicht nur der Magen. Der Grad unserer Sättigung ist viel mehr von psychologischen als von physiologischen Faktoren abhängig. Der Dalai Lama, dieser alte Ernährungspsychologe, sagte einmal etwas sehr Treffendes. Und der Typ muss es wissen, er war sehr schlank. Er sagte, Sättigung ist ein Zustand, der mehr vom Kopf bestimmt wird als vom Bauch. Aber keine Sorge, der Psychiater reicht Ihnen jetzt die Hand. Tatsächlich hilft nämlich hier ebenfalls Psychologie. Der Trick ist, diese und ähnliche Fallen zu entlarven, sie zu umgehen und seine Umgebung so umzugestalten, dass man nicht mehr so leicht auf die unbewussten Verführer hereinfällt. Mit etwas Übung gelingt uns das, und zwar irgendwann ganz automatisch. Ich werde mich hier und heute daher ganz bewusst nicht auf die klassischen Diät- und Ernährungsratschläge fokussieren, die Sie jeden Tag irgendwo lesen, hören und sehen können. Zu den üblichen Verdächtigen gehört beispielsweise die kohlenhydratarme Kost, das Intervallfasten oder FDH frisst die Hälfte. Alle diese Maßnahmen möchte ich keinesfalls kritisieren, da sie zum Teil durchaus erfolgreich sein können. Aber sie alle kennzeichnet ein hohes Maß an Disziplin, weil sie zum Teil recht stark auf etwas verzichten müssen. Und das erfordert enorm viel Willenskraft. Genau darin liegt die Schwachstelle vieler solcher Maßnahmen. Unsere Willenskraft ist nämlich erschöpflich und steht uns nicht unbegrenzt zur Verfügung. Daher brechen viele Diäten auch häufig nach kurzer Zeit in sich zusammen. Die Empfehlungen, die ich Ihnen stattdessen in dieser Folge mitgeben möchte, funktionieren völlig anders. Sie sind nicht primär auf Nahrungsrestriktion ausgelegt. Stattdessen zielen sie eher darauf ab, mit Hilfe bestimmter Strategien ein früheres Gefühl von Sättigung zu erzielen und dadurch weniger zu essen. Jede einzelne Maßnahme, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, kann Ihnen nachweislich helfen, mindestens 100 bis 200 Kilokalorien pro Tag einzusparen. Und wenn Sie ein paar der Maßnahmen kombinieren, können es locker auch 400 bis 500 Kilokalorien werden. Das ist doch schon eine ganze Menge. Für die Behandlung einer Adipositas werden Sie alleine nicht ausreichend sein. Aber um etwas mehr Kontrolle über sein Essverhalten zurückzugewinnen und ein paar Kilos zu verlieren, sind sie hervorragend geeignet. Die Tipps in dieser Folge setzen alle nicht auf Kraft, sondern mehr auf Köpfchen. Das mag zu langsameren, aber dafür zu anhaltenderen Erfolgen führen. Und das ist im Hinblick auf eine gute und gesunde Ernährung immer das lohnendere Ziel. Seien wir unserem Gehirn ein guter Kumpel und bewahren wir es vor ein paar Fallen. Umgehen wir sie ganz vorsichtig, und zwar ohne, dass wir dabei vollständig auf die ganzen Leckereien verzichten müssen. Sind Sie bereit? Dann schlucken Sie bitte genüsslich den letzten Dominostein herunter und lassen Sie uns loslegen. Falle Nummer 1: riesige Tüten. Bis etwa zum dritten Lebensjahr essen Kinder nur, solange sie Hunger haben oder Appetit. Packungsgrößen interessieren sie nicht. Erst etwa ab dem fünften Lebensjahr verstehen sie, dass große Packungen an beispielsweise Gummibärchen oder Bonbons bedeuten, dass man ja noch mehr davon essen könnte. Und plötzlich steigt auch ihr Verlangen. Nehmen wir meine Kinder, die oft für verschiedene Experimente herhalten müssen, wie sie wissen, aber keine Sorge, sie sind gesund, es geht ihnen gut. Ich habe sie sehr lieb. Als mein Sohn etwa 4 Jahre alt war, war er mit 2 Riesenstork-Bonbons immer zufrieden, egal aus welcher Tüte ich sie holte. 2 Bonbons waren für ihn 2 Bonbons. Das war bei meiner Tochter ganz anders. Sie war zu dem gleichen Zeitpunkt bereits 6 Jahre. Und wenn sie sah, dass die Tüte, aus der ich die Bonbons holte, besonders groß war und dass da noch deutlich mehr Schätze zu heben gewesen wären als 2 mickrige Bonbons, konnte ich mich regelmäßig auf zähe Nachverhandlungen gefasst machen. Ab einem bestimmten Alter verleiten uns große Verpackungen zu mehr Konsum. Schauen Sie sich mal im Supermarkt um. Es gibt kaum eine Süßigkeit oder Knabberei, die nicht in Übergröße angeboten wird. Alle locken vordergründig immer mit den typischen Rabattversprechen. Jetzt in XXL für den gleichen Preis, Sie sparen 20%. Das mag rechnerisch stimmen, aber wir konsumieren auch mehr, sodass die großen Packungen auch schneller wieder leer sind. Probanden aßen in einem Versuch 31% mehr Eiscreme, wenn sie sich aus großen Schalen bedienten, statt aus kleinen. Und wenn man ihnen große Löffel gab, nahm die Menge nochmal zu. Auch andere Studien zeigen, dass wir viel mehr konsumieren, ganz unbemerkt, nur weil die Verpackungen riesig sind. So essen wir mehr Schokonüsse und mehr Chips, wenn die Tüten größer sind. Wir rauchen mehr, wenn die Schachteln mehr Zigaretten beinhalten. Und Achtung, wir verwenden sogar unter der Dusche mehr Haarshampoo, wenn die Flasche größer ist. Einer Cochrane-Arbeit zufolge, die nach höchstem wissenschaftlichen Stand bereits existierende Studien auswertet und zusammenfasst, liegt der Mehrkonsum allein durch die Packungsgrößen bei 10-15%, mitunter sogar noch höher. Wie eben schon gesagt, menschliche Sättigung ist nicht so sehr der Blutzuckerwert oder die Magendehnung, sie tragen alle dazu bei, aber oft kommt es schlichtweg viel mehr darauf an, wie viel noch da ist. Das ist der Fluch großer Packungen, Tüten und Kuchenplatten. Die Intention der Industrie hinter Riesenpackungen ist klar. Sie sollen gar nicht wirklich sparen, sie sollen bitteschön mehr konsumieren. Der ganze Duty-Free-Quatsch am Flughafen ist ein Vorgaukeln einer vermeintlichen Ersparnis, die in Wahrheit nur eine Verführung zum Mehrkonsum ist. Und es funktioniert. Große Packungen sind schneller leer. Kein Wunder, dass die allgemeinen Packungsgrößen in den Wohlstandsnationen seit den 1970er Jahren immer weiter zugenommen haben. Von den Kilokalorien abgesehen, kann das unter Umständen auch mal gefährlich werden. Bis vor wenigen Jahrzehnten überließ man es noch hustenden Patienten, die Menge ihres Hustensafts selbst zu wählen. Dafür hatten die Hersteller den Flaschen in den Verpackungen große Löffel beigelegt. Entsprechend viel wurde in der Regel eingenommen. Und je größer die Flasche war oder der beiliegende Löffel, desto höher war die Dosis. Bei kodeinhaltigen Präparaten, die man früher häufig gegen den Husten einsetzte, konnte das zu Sedierung und Abhängigkeit führen. Seit einigen Jahren gibt es hier, Gott sei Dank, seitens des Gesetzgebers klare Vorschriften, dass eindeutige Dosierempfehlungen angegeben werden müssen, unabhängig von der Größe der Verpackung. Bei den Naschereien ist nach wie vor alles erlaubt. Lassen Sie sich also nicht von großen Verpackungen in die Irre führen. Stattdessen verkleinern Sie sie. In einer Untersuchung der Pennsylvania State University an Probanden, die über 4 Wochen beobachtet wurden, zeigte sich, dass eine Verkleinerung der Chipstüten um nur 25% zu signifikant weniger Naschen führte. Und zwar ohne, dass die Probanden aufgefordert wurden, weniger zu essen. Sie bemerkten gar nicht, dass sie weniger aßen, wenn die Packung kleiner war. Und niemand fühlte sich hinterher unzufriedener oder weniger gesättigt. Also vergessen Sie Duty-Free. Bevorzugen Sie beim Einkaufen besser die etwas kleineren Packungen. Kaufen Sie kleine Cola-Flaschen, kleinere Chipstüten. Bei Schokoladen vielleicht die 75 Gramm oder 100 Gramm Tafeln statt die 300 Gramm Tafeln. Und Sie werden sehen, Sie können ausreichend naschen und sich dennoch glücklich fühlen bei bedeutend weniger Kalorien. Der Cochrane-Arbeit zufolge kann dieser kleine Trick 10-15% Ihrer täglichen Kalorien einsparen helfen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Falls die Verpackung nun doch mal aus Versehen groß ist, schaffen Sie Portionierungen, indem Sie die riesige Menge in viele kleine unterteilen. Dann bekommt das Gehirn eine Hilfe, an der es sich orientieren kann und Sie werden sich schneller satt fühlen. In einem Experiment einer amerikanischen Uni vor wenigen Jahren bekamen 37 Probanden entweder eine Packung Cracker mit 400 Kilokalorien oder 4 Packungen Cracker zu je 100 Kilokalorien. Die Menge an Energie war also unter dem Strich die gleiche, nur die künstlich geschaffenen Portionierungen unterschieden sich. Das Ergebnis war erstaunlich. Die Probanden mit den vielen kleinen Packungen aßen insgesamt 25,2% weniger Cracker als die Probanden, die nur eine große Packung erhalten hatte. Die Unterteilung in 4 Päckchen hatte dem Gehirn also geholfen, früher Sättigung zu signalisieren. Füllen Sie also eine große Tüte Chips in der Küche in viele kleinere Schüssel und setzen sich dann mit der ersten auf die Couch. Sobald die Schüssel leer ist, können Sie sich guten Gewissens in der Küche noch eine zweite holen. Wahrscheinlich werden Sie spätestens danach sowieso schon zufrieden und satt sein. Unter dem Strich haben sie dann immer noch weniger gegessen, auch wenn sie eine dritte holen, als wenn sie sich aus einer großen Tüte bedienen, in deren riesigen Menge sich ihr Gehirn vollständig verliert. Bei großen Popcorn-Eimern im Kino ist es das Gleiche. Die riesigen Jumbo-Eimer verführen dazu, ständig weiter zu essen, meist weit über den Grad der Sättigung hinaus. Die Dunkelheit im Kino tut das Ihrige dazu. Wir sprachen ja eben schon darüber. Holen Sie sich deshalb an der Kasse lieber eine kleine Packung Popcorn und erlauben Sie sich gegebenenfalls noch eine zweite zu holen, falls der Heißhunger anhält. Wahrscheinlich werden Sie es gar nicht tun, denn schon nach der ersten meldet Ihr Gehirn Befriedigung. Beim Popcorn ist es nämlich wie bei den meisten Filmen. Die ersten Minuten sind immer die besten. Falle Nummer 2, viel zu große Stückchen. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass es im Allgemeinen deutlich schwerer fällt, einen großen Lebkuchen nur zur Hälfte zu essen, statt zwei kleine dafür vollständig? Meist greift man nämlich nochmal nach, weil man den restlichen halben Lebkuchen dann doch irgendwie noch essen möchte. Warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass ein Teil unserer psychologischen Sättigung nicht durch das Gewicht bestimmt wird, also durch die Grammzahl, sondern durch das implizite Abzählen von Stückchen. Unser Gehirn versucht, eine Kontrolle über die Menge dadurch zu bekommen, dass es einzelne kleine Stückchen abzählt, wie winzige Portionsgrößen. Niemand isst vor dem Fernseher exakt 11 Gramm Gummibärchen oder 34 Gramm Schokolade. Das kann unser Gehirn überhaupt nicht ermessen. Aber sie essen beispielsweise 5 Bonbons oder 3 Lebkuchen oder 2 Stangen Sellerie, was immer auch sie gerne schnabulieren. Natürlich gibt's immer Variationen, man isst ja nicht immer die gleiche Menge, aber im Mittel tendiert man oft zu einer ähnlichen Anzahl von Stückchen und Portionierungen, um befriedigt zu sein. Bitte folgen Sie mir kurz in unsere Küche. Ich mache jetzt mal den Kühlschrank auf und da werden Sie relativ hohe Mengen an Schokolade entdecken, die unsere Familie einfach total liebt. Meine Frau bricht sich abends von einem Riegel, einer Tafel Schokolade, immer ein Stückchen ab. Sie ist eine totale Genießerin. Ein Stückchen reicht ihr. Wenn bei uns im Kühlschrank jemand etwas von meiner Lieblingsschokolade geklaut hat und der Diebstahl beläuft sich auf exakt ein Stückchen, dann kann ich meine weiteren Ermittlungen einstellen, denn ich weiß, es muss meine Frau gewesen sein. Ich persönlich würde von ihrer Schokolade nie ein Stückchen stibitzen, ich würde mal gleich den ganzen Riegel klauen, denn ich empfinde asymmetrische Schokoladenreste irgendwie, ja, als unästhetisch. Mal ehrlich, das sieht doch nicht schön aus, wenn von einem Riegel ein Stück fehlt, finden Sie nicht? Kann das gar nicht aushalten. Also jedenfalls bin ich da eher der ganzheitliche Typ und deswegen tendiere ich immer dazu, einen Riegel zu essen und einen, sagen wir, symmetrisch sauberen Tatort zu hinterlassen. Die Stückchenfalle ist nun folgende. Wenn bei uns keine 100-Gramm-Tafel, sondern eine 300-Gramm-Tafel im Kühlschrank liegt, läuft das ganz genauso. Und zwar bei uns beiden. Das heißt, meine Frau bricht sich genauso ein Stückchen ab und ich esse auch genauso einen ganzen Riegel. Was für ein kalorischer Selbstbetrug. Denn dann haben wir natürlich beide mehr Kilokalorien zu uns genommen als bei einer kleineren Tafel. Aber unser Gehirn orientiert sich eben nicht an der Grammzahl, an der Masse, sondern viel lieber an der Anzahl sichtbarer Portionierungen. Denn unser Gehirn kann nicht gut wiegen, aber wenigstens zählen. Genau das ist in einer spannenden Untersuchung des Sozialpsychologischen Instituts der Universität Brüssel auch einmal gezeigt worden. Die Forscher stellten ihren Probanden während einer Aufgabe am Computer ganz beiläufig eine Schüssel Bonbons hin. Sie durften so viel davon essen, wie sie wollten. Bei der Hälfte der Probanden waren die Bonbons normal groß und bei der anderen Hälfte der Probanden waren sie nur halb so groß. Tja, was denken Sie? Wie war das Ergebnis? Beide Gruppen aßen während der Aufgabe am PC im Schnitt 10 Bonbons. Da aber die eine Gruppe nur halb so große Bonbons zur Verfügung hatte, aßen sie, bezogen auf die Kilokalorien, logischerweise nur die Hälfte. Interessant war, die Probanden beider Gruppen empfanden sich danach gleich glücklich und gesättigt, trotz ihrer unterschiedlichen Menge an Zucker, die sie gegessen hatten. Auch hier sehen wir wieder, der Blutzucker an sich machte kaum satt. Aber das Gefühl, 10 Bonbons gegessen zu haben, wie groß auch immer die waren. Sie können diesen Effekt nun für sich nutzen, indem Sie die Stückchengrößen von Naschereien verkleinern. Essen Sie also winzig kleine Gummibärchen statt große. Aber Achtung, belassen Sie es bei der gleichen Anzahl. Also sagen wir 20 Stück oder wie viel auch immer Sie gerne essen. Das ist besser, als die Zahl zu reduzieren. Denn eine Reduktion der Anzahl würde Ihr Gehirn schnell als schmerzvoll wahrnehmen. Aus dem gleichen Grund sollten Sie gerne weiterhin vor dem Fernseher Ihre 3 Riegel Schokolade essen, wenn Sie das so mögen. Aber bevorzugen Sie auch hier kleinere Schokoladen bzw. kleinere Rippchen. Auch dieser Trick ist wissenschaftlich hervorragend belegt. In einer Untersuchung an 77 Schulkindern führte die Verkleinerung von Keksen am Nachmittag dazu, dass die Schulkinder die gleiche Anzahl an Keksen aßen wie immer, aber letztlich weniger Gramm zu sich nahm. Die Kilokalorienaufnahme sank um 25%, einfach dadurch, dass die Kekse etwas kleiner waren. Und die Schüler fühlten sich nach den kleineren Keksen nicht weniger satt oder weniger glücklich. Ob Sie es glauben oder nicht, es hilft sogar der folgende, zugegeben etwas skurrile Trick. Zerschneiden Sie große Pralinen oder Schokoladenstücke mit dem Messer in kleinere. Die Unterteilung führt dazu, dass Sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit früher aufhören werden zu naschen. Denn die künstlich erhöhte Anzahl an Stückchen interpretiert Ihr Gehirn irgendwann als, boah, jetzt ist aber mal gut. Doch Vorsicht, das alles klappt nur, wenn Sie die Stückchen auch wirklich einzeln essen. Wenn Sie eher so der Handvoll-in-den-Mund-Typ sind, dann nützen kleine Stückchen natürlich nichts. Denn spätestens im Mund ist Schluss mit dem Zählen. Entscheidend ist immer die Zeit davor. Gezählt wird von der Hand zum Mund. Das ist Ihre Einflussgröße. Nehmen Sie also die Gummibärchen oder die Bonbons immer einzeln aus der Tüte. Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil. Sie werden nämlich langsamer naschen und dadurch auch schneller satt werden. Das metabolische Sättigungsgefühl beim Menschen steigt beim Essen pro Minute um etwa 4%. Nach ca. 15 bis 20 Minuten, spätestens nach 25 Minuten, empfinden Sie deshalb auch das Bedürfnis, mit dem Essen aufzuhören. Mehrere Sättigungshormone, unter anderem das GLP, sind nach dieser Zeit so weit angestiegen, dass sie ein Stück weit zu dem Gefühl der Sättigung beitragen. Das Problem ist, in dieser Zeit haben Sie sich in einem Fastfood-Restaurant schon längst den Magen vollgeschlagen. Ich möchte hier natürlich jetzt keine Namen nennen, aber nehmen wir das Restaurant zur Goldenen Möwe. Dort verspeisen Sie ein Menü von durchschnittlich 800 bis 1200 Kilokalorien pro Mahlzeit, wie eine Studie mal festgestellt hat. Und das in sage und schreibe, Achtung, durchschnittlich 11 Minuten, wie eine amerikanisch-kanadische Beobachtungsstudie einmal ausgewertet hat. Das heißt, noch bevor Sie sich satt fühlen, haben Sie eine irre Menge an Kilokalorien in sich geschlungen. Es gibt einen Grund, warum man dort bemüht ist, sie möglichst schnell abzufertigen. Seien Sie sicher, niemand ist dort an Ihrem Zeitmanagement interessiert. Der Grund ist, Sie essen mehr in kurzer Zeit, in der Ihr Gehirn noch keine Sättigung signalisiert. Das Bestreben ist, Ihnen in den wenigen verbleibenden Minuten vor Anstieg Ihrer Sättigungshormone so viel wie möglich einzutrichtern. Eine niederländische Arbeit zeigte vor wenigen Jahren sehr eindrucksvoll, dass man viel weniger isst, wenn man die sogenannte zephalische Phase verlängert. Darunter versteht man die Zeit, in der das Essen durch den Kopf geht, also während dem Kauen und dem Schlucken. Laborexperimente konnten zeigen, dass bei längeren zephalischen Phasen die Sättigungshormone schneller ansteigen. Sie werden also beim langsamen Essen schneller satt. Wenn Sie langsamer genießen, können Sie pro Tag wissenschaftlichen Arbeiten zufolge zwischen 200 bis 300 Kilokalorien einsparen. Denken Sie also dran, Ihre Sättigung steigt um 4% jede Minute. Schlucken Sie daher kein Stück Schokolade oder einen ganzen Riegel hastig herunter, nachdem Sie einmal halbwegs zerbissen haben. Lutschen Sie es und halten Sie es möglichst lange im Mund. Das gleiche gilt für Bonbons. Lassen Sie sich Zeit. Je länger das Mundgefühl anhält, desto weniger werden Sie essen. Das ist zugegeben anfangs nicht ganz leicht, aber mit etwas Übung werden Sie ein Experte. Wie sagte einst der französische Moralist Rochefoucauld, Essen ist ein Bedürfnis, aber Genießen eine Kunst. Falle Nummer 3. Das falsche Geschirr. In unserer abendländischen Kultur neigen wir ja dazu, den Teller leer zu essen und Gläser vollständig auszutrinken. Natürlich nicht immer und überall, aber doch sehr oft. In einer Arbeit einer AG aus Liverpool wurden Probanden gefragt, wann hören sie auf zu essen? Und die häufigste Antwort der Probanden war nicht, wenn ich satt bin. Spitzenreiter der Antworten mit 43% war stattdessen, wenn der Teller leer ist. Diese Sitte kann zum echten Problem werden, wenn das Geschirr entsprechend groß ist oder tief. Denn man isst meist mehr, als man eigentlich wollte. Aber schon beim Beladen des Geschirrs beginnen die eigentlichen Probleme. Denn auf größere Teller laden wir uns auch mehr auf. In breite Schüsseln schöpfen wir mehr Mousse au Chocolat und in große Gläser füllen wir mehr Cola und Apfelsaft. Das ist in verschiedenen Settings unter experimentellen Bedingungen immer wieder beobachtet worden. Interessant ist nun Folgendes. Wenn man Probanden in Untersuchungen bat, die Kalorien von Speisen einzuschätzen, die auf großen Tellern lagen, unterschätzten sie deren Energie fast immer. Der Grund dafür ist eine optische Täuschung, die berühmte Delboeuf-Illusion, bekannt nach dem Schweizer Mathematiker Joseph Delboeuf. Etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatte er festgestellt, dass gleich große geometrische Figuren, also beispielsweise Kreise, in Abhängigkeit von ihrer Umgebung unterschiedlich groß wirken. Bezogen auf das Essen bedeutet das, ein Burger auf einem kleinen Teller wirkt viel wuchtiger als der gleiche Burger auf einem großen Teller. Studenten der Uni Stanford unterschätzten aufgrund dieser Delboeuf-Illusion die Kilokalorien eines Burgers, der auf einem großen Teller lag, massiv. Das ist die Gefahr von großem Geschirr. Sie laden sich einfach mehr auf und man isst anschließend auch mehr, weil man die Menge einfach unterschätzt. Man denkt, es ist nicht so viel. Männer scheinen von dieser Fehlwahrnehmung im Übrigen viel stärker betroffen zu sein als Frauen. Eine australische Meta-Analyse aus 56 Studien hat sogar eine mathematische Wirkungsbeziehung errechnet. Wenn Probanden sich an einem Buffet selbst bedienen durften, führte die Verdopplung der Tellergröße zu einem Mehrkonsum von satten 41%. Haben Sie dieses geniale Wortspiel gerade bemerkt? Vermeiden Sie deshalb großes Geschirr und nehmen Sie stattdessen kleinere Teller, kleinere Schüsseln und kleinere Gläser für das, was Sie gerne essen und trinken. Dank der Delboeuf-Täuschung kommt Ihrem Gehirn das nämlich dann als sehr viel vor. Und genau deswegen fühlen Sie sich psychologisch auch früher satt. In den gerontologischen Abteilungen unserer Klinik nutzen wir den Trick übrigens auch, aber umgekehrt. Im hohen Alter lässt das Durstgefühl häufig etwas nach und die älteren Herrschaften trinken dann oft zu wenig. Und wenn man ihnen jetzt sagen würde, ach bitte trinken Sie doch noch ein zusätzliches Glas, wird es kaum jemand freiwillig oder zumindest nicht besonders gerne machen. Tauscht man jetzt stattdessen einfach die Gläser aus und stellt größere hin, füllen die meisten der Patienten auch automatisch mehr hinein und trinken auf diese Weise mehr. Denn so wie die meisten Menschen den Teller leer essen, trinken sie auch ihre Gläser aus. Ich hoffe, niemand meiner älteren Patientinnen und Patienten hat diesen Podcast jetzt gehört, sonst kann ich diesen Trick wahrscheinlich nie wieder verwenden. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter, denn das, was wir für die Teller besprochen haben, gilt in einer Variante auch für Schüsseln und Gläser. Vor vielen Jahren, als ich noch in der Neurologie tätig war und noch öfter Ernährungsberatung machte, als ich es heute tue, hatte ich mal einen Oberpfälzer Landwirt mit chronischen Gelenkschmerzen. Er litt unter einer sogenannten Hyperurikämie, womit man hohe Harnsäurewerte im Blut bezeichnet, die durch den Zellstoffwechsel anfallen. Das kann zu gelegentlichen schmerzhaften Gichtanfällen, insbesondere an kleineren Gelenken, führen. Entsprechend riet ich ihm zu einer Reduktion von Fleisch und Alkohol, denn das senkt in der Regel die Harnsäurewerte etwas. Einem Oberpfälzer jetzt sein Bier zu halbieren, das grenzt allerdings an Lebensmüdigkeit, wenn man das so formuliert. Ich hatte Angst, dass er mich ungespitzt in den Boden rammt, wenn ich ihm gesagt hätte, er solle am Wochenende doch bitte nur noch ein Glas trinken statt zwei. Stattdessen zog ich seine Ehefrau auf meine Seite, wahre Geschichte, und empfahl ihr, sein gewohntes 0,5 Liter Glas gegen ein schmaleres, aber dafür höheres 0,3 Liter Glas auszutauschen. Und das tat sie. Ihrem Mann sagte sie, das alte sei irgendwie runtergefallen. Er grantelte zuerst etwas über das neue Glas, aber es hatte einen besonders schönen Fuß und war recht schön geschwungen. Und darüber hinaus war es eben auch höher als das alte. Und nach kurzer Zeit gefiel ihm das neue Glas. Seiner Frau sagte er, Achtung, aber sag dem Doktor nicht, dass ich immer noch 2 Gläser trinke. Ich brauche das am Abend einfach. Ein paar Wochen später erzählte mir die Frau davon am Telefon und sagte mir, sie habe genickt und gelächelt. Was war hier passiert? Die kluge Ehefrau hatte sich, ärztlich von mir, kleines bisschen angestupst, die berühmte visuelle Wahrnehmungsverzerrung Jean Piagets zunutze gemacht. Das bedeutet, kurz gesagt, der Mensch kann Volumina schlecht schätzen. Der Entwicklungspsychologe Piaget hatte damals festgestellt, dass wir hohe und schmale Körper in der Regel als deutlich voluminöser beurteilen als flache und breite Körper. Selbst wenn das Volumen exakt das gleiche wäre. Das gilt auch für Räume. Nehmen wir 2 Beispiele aus der Architektur. Die meisten Menschen halten Notre Dame für größer als den Buckingham Palace. Die hohe französische Kirche gaukelt ein vergleichsweise größeres Volumen vor als der flache englische Sitz des Königs. Dabei ist der Buckingham Palace um mehr als 50% größer. Es handelt sich also um eine eklatante Fehleinschätzung. Die Höhe verwirrt unseren Geist. Und das gilt auch für Biergläser. Viel Alkohol braucht es dafür nicht. Diese Wahrnehmungsverzerrung, die Piaget feststellte, ließ sich übrigens nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern immer wieder in Experimenten nachweisen. Grundsätzlich denken wir, dass in schlanken, aber hohen Gläsern mehr drin wäre als in flachen und breiten. Versuchen Sie es doch mal selbst. Schütten Sie sich mal, sagen wir, 100 Milliliter irgendeiner Flüssigkeit entweder in ein ausladendes Cocktailglas oder in eine ganz schmale Sektflöte. In letzterer sieht die Menge immer nach mehr aus. Und umgekehrt sieht die gleiche Menge in einem breiten Glas weniger aus. Deswegen kann breites und tiefes Geschirr auch schnell dazu führen, dass wir viel mehr konsumieren. Auch das ist belegt. In einer Untersuchung an 198 College-Studenten zeigte sich, dass sie in breite, aber flache Gläser signifikant mehr Alkohol eingossen als in hohe und schlanke Gläser. Das Spannende war, selbst Barkeeper unterlagen dieser Wahrnehmungsillusion. Man bat 86 erfahrene Profis, sich exakt 100 Milliliter einer Spirituose nach Gefühl entweder in schmale, hohe oder flache, breite Gläser zu schütten. Und man glaubt es nicht, aber in den breiten Gläsern landete letztlich 20,5% mehr Alkohol. Tja, wegen dieser Schwäche unseres Gehirns gibt es auch auf den Gläsern den berühmten Eichstrich. Nehmen Sie deshalb schmalere Schüsseln für Ihren Nachtisch. Verwenden Sie außerdem schlanke und hohe Gläser für hochkalorische Flüssigkeiten. Sie werden sehen, Sie werden weniger hineinfüllen. Und falls Sie Oberpfälzer Landwirt sind, sinkt mit schlanken Biergläsern auch Ihr Harnsäurewert, ohne dass Sie dafür vollständig auf Ihr geliebtes Bier verzichten müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ach, es gäbe noch so viel mehr spannende Fallen beim Essen und Trinken, auf deren Leim wir tagtäglich gehen. Und vielleicht setze ich diese Reihe auch nochmal fort. Aber bis hierhin war es jetzt schon mal eine Menge, die man üben kann. Und deswegen komme ich vorerst zu einem Schluss. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit dieser Folge nicht das Essen und Trinken vermiest und auch nicht das Naschen. Vielmehr wollte ich das genaue Gegenteil erreichen. Hin und wieder etwas schnuckeln ist ja was Wunderschönes und man sollte es sich gar nicht vollständig verwehren. Mache ich auch nicht. Der Weg zum Glück führt immer auch durch die Küche. Aber wenn Sie im gerade zu Ende gegangenen reichhaltigen Dezember etwas über die Stränge geschlagen haben sollten und Sie möchten wieder etwas mehr Kontrolle über Ihre Snacks zurückgewinnen, dann müssen Sie nicht vollständig auf Kohlenhydrate verzichten. Sie müssen keine Trennkost betreiben oder tagelang fasten. Für all die Techniken kann es an anderer Stelle gute Gründe geben, aber für einen langfristigen Einsatz eignen sie sich oft eher nur bedingt. Fangen Sie doch daher am besten erstmal damit an, Fallen durch Environmental Cues zu entlarven und zu umgehen. Natürlich sollen Sie künftig jetzt nicht Ihre Chips einzeln auf einen kleinen Teller legen und mit Messer und Gabel am besten noch in kleinere Stückchen zerteilen oder Ihr Popcorn in eine Sektflöte füllen und vielleicht eine Strichliste über einzelne Stückchen führen. Sie brauchen auch nicht rotes Geschirr sicherheitshalber aus der Küche entsorgen oder beim Essen die Küche überwärmen und laute Schlagermusik hören, nur damit Ihnen schneller der Appetit vergeht. Wissenschaft muss immer Kompromisse mit dem machbaren Alltag eingehen. Und deswegen kann man nicht alle Laborbefunde automatisch eins zu eins in deinen Alltag übernehmen. Aber Sie können sehr wohl ein paar der genannten Maßnahmen einmal versuchen. Sei es beim Frühstück im Esszimmer, bei der Hauptmahlzeit in der Mittagskantine oder abends beim Schnuckeln vor dem Fernseher. Daher hier noch einmal im Schnelldurchlauf. Reduzieren Sie die Packungsgrößen, denn wir essen und trinken mehr, wenn diese größer sind. Verkleinern Sie außerdem die Stückchengröße, denn Ihr Gehirn wiegt nicht, sondern zählt. Schaffen Sie Portionierungen bei Snacks, die in unzählbarer Masse vorliegen. Das gibt dem Gehirn eine Orientierung und hilft ebenfalls, sich schneller satt zu fühlen. Nutzen Sie kleinere Teller und schlankere Gläser, denn Sie werden beides automatisch weniger befüllen. Lassen Sie sich außerdem viel Zeit beim Naschen. Dehnen Sie die zephalische Phase aus. Je langsamer Sie snacken, desto schneller sind Sie satt und fühlen sich genauso glücklich. Das Schönste kommt zum Schluss. Denn das Wunderbare bei den genannten Maßnahmen ist, dass Sie auf nichts komplett verzichten müssen, was Sie gerne mögen. Es sind sanfte, aber signifikante, wirksame Möglichkeiten, die Kontrolle über die Menge der täglichen Kalorien zu bewahren. Ihre Willenskraft wird dabei geschont, denn mit etwas Übung gelingen Ihnen die Tricks bald ganz von selbst. So wie wir oft ganz unbewusst mehr essen und trinken, können wir auch lernen, ganz unbewusst Kalorien zu sparen. Die beste Diät ist schließlich die, die man gar nicht bemerkt.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.